Ich lese euch zwei Geschichten von Jesus aus dem Lukas-Evangelium, aus Lukas 15. Auch zwei Geschichten mit grossen Emotionen drin. Und ich lese die Gleichnis aus der Übersetzung «Das Buch». Das ist eigentlich eine unbekanntere Bibelübersetzung. Zu diesem Zeitpunkt drängten sich viele Steuereintreiber und Menschen, die als besondere Sünder galten, zu Jesus, um ihm zuzuhören. Da regten sich die Pharisäer und die Theologen auf und protestierten. Dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Da erzählte Jesus ihnen eine Beispielsgeschichte. Stellt euch einmal vor, es lebt ein Mann unter euch, der 100 Schafe besitzt. Wenn er eins verliert, wird er dann nicht die 99 anderen dort draußen in der Wildnis zurücklassen und dem verloren gegangenen Schaf nachlaufen, bis er es schließlich findet? Und wenn er es dann gefunden hat, hebt er es hoch und trägt es voller Freude auf seinen Schultern. Und wenn er damit nach Hause kommt, ruft er doch sicher seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe mein verloren gegangenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch in Gottes himmlischer Welt Freude herrschen, weil ein einziger Mensch, der gegen Gottes Willen gelebt hat, sein Leben völlig ändert, und zwar mehr als über 99 Menschen, die gerecht leben und deshalb diese Umkehr nicht brauchen. Oder denkt an eine Frau, die insgesamt 10 Silbermünzen besitzt. Wenn sie eine verliert, wird sie dann nicht eine Lampe anzünden und ihr Haus auf den Kopf stellen und so lange suchen, bis sie sie wiederfindet. Und wenn sie das Geldstück dann gefunden hat, ruft sie doch auch ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, weil ich meine Silbermünze, die ich verloren hatte, wiedergefunden habe. So sage ich euch, genauso werden die Engel Gottes voller Freude feiern, wegen eines einzigen Menschen, der gegen Gottes Willen gelebt hat und sich dann zu Gott hinwendet. Wir singen miteinander das Lied «Christus, du Licht der Welt» und bekennen uns damit zu dem Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und wenn ihr mögt, dann dürft ihr gerne nochmal aufstehen. Wir singen vom Lied 280 alle 4 Strophen.
Thank you.
heute ist die dritte und letzte Predigt zum Jona dran. Letztes Mal haben wir gehört, wie der Jona dann doch noch auf Ninive ist gegangen und dort predigt hat, sehr Mutz predigt hat. Er hat nur gesagt, in 40 Tagen wird Ninive zerstört sein. Und darauf haben sich die Niniveer zu Gott bekehrt, sie haben gebüsst und Gott hat sich erbarmt. Und eigentlich hat das Buch Jona mit der Rettung von Ninive am Schluss vom Kapitel 3 zu Ende sein können. Jetzt haben wir ja ein Happy End gehabt dort. Alle waren glücklich, alles ist gut rausgekommen. Der Jona hat stolz rumlaufen und sagen, Lago mio, was bin ich für ein Prediger? Mit 5 Wörtern habe ich 120'000 Leute bekehrt. Er konnte ein Buch schreiben über effektiv Predigen oder so etwas. Und vor allem hat der Jona doch einstimmen in die Freude, die laut dem Gleichnis, den beiden Gleichnis, die ich vorher gelesen habe, eigentlich doch im Himmel müsste geherrscht haben. Stellt euch vor, es hat dort geheißen, wenn nur jemand umkehrt, ist so eine Freude. Stellt euch vor, die Freude, die es gehabt hat bei 120'000 Leuten, die umkehren. Aber für Jona war es eben kein Happy End gewesen. Er freut sich überhaupt nicht, im Gegenteil. Und so gibt es noch ein 40. Kapitel und dort ist jetzt der Jona sehr, sehr hässig. Das Kapitel 3 hat aufgehört mit dem Vers, und Gott sah, dass sie, die Leute von Ninive, umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und tat es nicht. Und jetzt geht es weiter im Kapitel 4. Das missfiel Jona ganz und gar. Und er wurde zornig. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Güte und dass deine Drohungen dich reuen. Darum, Herr, nimm doch nun mein Leben von mir, denn es ist besser für mich zu sterben als zu leben. Da erwiderte der Herr, ist es recht von dir, zornig zu sein? Da verließ Jona die Stadt und setzte sich östlich vor der Stadt nieder. Er machte sich dort ein Laubdach und setzte sich in seinen Schatten, um abzuwarten, was mit der Stadt geschah. Da ließ Gott der Herr einen Rizinusstrauch über Jona hervorwachsen, der seinem Kopf Schatten geben und seinen Ärger vertreiben sollte. Und Jona freute sich sehr über den Rizinusstrauch. Als am nächsten Morgen die Morgenröte heraufzog, schickte Gott einen Wurm, der den Rizinusstrauch annagte, sodass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er fast ohnmächtig wurde. Da wünschte er zu sterben und sagte, es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Gott aber sagte zu Jona, ist es recht von dir, wegen des Rizinusstrauches zornig zu sein? Jona antwortete, ja, es ist recht, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Darauf sagte der Herr, du hast Mitleid mit einem Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da und über Nacht ist er eingegangen. Soll ich da nicht Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der mehr als 120'000 Menschen leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können und außerdem so viel Vieh? Der Jona ist putzverrückt. Er brennt vor Zorn und in diesem Zorn betet er zu Gott. Ich habe am Anfang vom Gottesdienst das Psalmwort gelesen, schüttet euer Herz bei Gott aus. Und das macht jetzt der Jona hier. Und das ist für mich das Erste, was ich aus diesem eher speziellen Kapitel mitnehme, zu Gott kommen mit allen Gefühlen. Nicht nur der Trauer, nicht nur der Angst. Wir dürfen auch mit der Wut zu Gott gehen. Es berührt mich, wie der Jona in diesem brennenden Zorn zu Gott kommt. Und er sprudelt es ja nur so aus ihm raus. Er, der nur 5 Wörter hatte für die Ninive, jetzt in diesem Zorngebet, der Zorn macht ihn sehr gewaltig. Ich lese es nochmal. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, dass ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliehen. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Güte, und dass deine Drohungen dich reuen. Darum, Herr, nimm doch nun mein Leben von mir, denn es ist besser für mich zu sterben, als zu leben. Der Jona fasst sein Gebet damit: Ich habe es ja gewusst, ich habe es ja gesagt, das. Und gell, das ist nicht gerade ein idealer Einstieg in ein Gespräch. Aber der Jona will ja eigentlich auch gar keinen Dialog. Er muss jetzt einfach seine Wut loswerden, und die Wut, mit der geht er zu Gott. Und in diesem Gebet erfahren wir jetzt auch, was ich schon mal angedeutet habe, warum dass der Jona eigentlich auf Tarsis ist und nicht direkt auf Ninive. Er ist nicht geflüchtet, weil er Angst hatte. Er hat einfach nicht wollen, dass sich Gott wird erbarmen über Ninive. Und er hebt Gott seine Barmherzigkeit und seine Geduld vor. Und er zitiert dabei den Psalm 103. Das sind Worte, die so tröstlich sind für uns heute, aber für Jona sind sie überhaupt nicht tröstlich. Und der Jona ist ganz bei sich. In diesem Gebet gibt es nur ich, mir und so. Es gibt kein Du. Es dreht sich alles um ihn und er versinkt in seinem eigenen Elend bis an den Punkt, wo er nicht mehr leben will. Er ist nicht der erste Prophet, der nicht mehr leben will. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Elia. Der war auch mal in einer Situation, in der er nicht mehr mögen. Der Unterschied ist nur, der Elia wollte sterben, weil die Leute nicht auf ihn gehört haben. Und der Jona will sterben, weil sie auf ihn gehört haben. Der Elia hat einen Engel bekommen, der ihm Brot gebracht und ihm geholfen hat, wieder aufzustehen. Der Jona überkommt das nicht. Aber Gott lässt auch der Jona nicht alleine. Und was macht jetzt Gott mit dem Zorngebet von Jona? Er lässt zu und er sagt er etwas. Aber diesmal ist es jetzt er, der kurz angebunden antwortet. Gott sagt: Ist es recht von dir, zornig zu sein? Das sind jetzt im Hebräisch sogar nur 3 Wörter. Und das verschlägt dem Jona die Sprache. Die Gegenfrage, die ist ihm scheinbar zu viel. Statt einer Antwort heisst es: Da verließ Jona die Stadt. Es dünkt mich ein bisschen sein Muster. Er läuft davon und bricht die Kommunikation ab. Das kennen wir ja vielleicht von uns auch in Konfliktsituationen. Und spätestens jetzt wäre der Moment, wo Gott endgültig genug haben könnte. Oder der rettet den Jona zuerst, schickt extra den Fisch, er erbarmt sich über ihn, er gibt ihm eine zweite Chance und jetzt muss er sich das vom Jona anhören. Das Buch Jona könnte auch aufhören damit, dass der Jona im Weglaufen von einem Blitz getroffen wird, wo Gott, der jetzt ebenfalls zornig ist, vom Himmel oben runterschießt. Und die Botschaft wäre dann: Überleg dir gut, wie du mit Gott redest. Aber Gott macht es nicht. Schüttet euer Herz bei ihm aus. Wenn das so in der Bibel steht, dann dürfen wir das ernst nehmen. Gott wird uns nicht tot umkehren, wenn wir mit unserem Zorn zu ihm kommen. Auch nicht mit dem Zorn über ihn. Gott mag das aushalten und es ist auf alle Fälle besser, wenn wir unseren Zorn zu Gott bringen, als wenn wir ihn an anderen Mitmenschen auslösen. Der Jona läuft weg und Gott geht ihm einmal mehr nach. Der Jona ist einmal mehr fertig mit Gott, aber Gott ist einmal mehr noch nicht fertig mit ihm. Er läuft zur Stadt aus und sucht sich ein Plätzchen, wo er die Stadt gut sieht. Das ist irgendwie recht merkwürdig. Er scheint immer noch irgendwie die Hoffnung zu haben, dass Gott vielleicht gleich noch Ninive wird vernichten. Vielleicht hat er auch gemeint, dass das Zorngebet habe Gott jetzt Eindruck gemacht und es passiert noch etwas. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sitzt er von aussen, vor dieser Stadt. Und was jetzt kommt, ist die Episode mit dem Rizinusstrauch, der zuerst wachset und nachher verdorrt. Und mir dünkt, die Episode zeigt einen wunderbaren Wesenszug von Gott. Er zeigt sich Gott als Seelsorger und als sehr guter Pädagoge. Gott weiss, dass er der Jona mit Wort im Moment nicht erreicht. In dem Zustand, wo der Jona sich befindet, ist einfach kein Gespräch möglich. Da nützt jetzt eine Predigt nichts. Mit Wort wird er dem Jona nicht verständlich machen können, warum er Ninive verschont hat. Und schon gar nicht ist der Jona offen zu hören, dass er die Sache vielleicht auch ein bisschen falsch anschaut. Oder sehr falsch. Und weil es mit Wort nicht geht, lässt er den Jona erleben, um was es ihm geht. Er lässt ihn spüren, was es heisst, wenn man etwas gern hat. Die 120'000 Menschenleben, die haben Jona überhaupt gar nichts bedeutet. Aber die Rizinusstude, die Schatten gibt, die bedeutet ihm etwas. Es heisst, dass sein Zorn verflogen ist und er hat sich gefreut. Das heisst wirklich sehr. Er hat sich sehr, sehr gefreut. Er hat eine unglaubliche Freude bekommen, wo die Stude plötzlich ist da gewesen. Aber Gott zeigt ihm auch, wie es ist, wenn man das, was man gerne hat, verliert. Der Jona spürt damit etwas von der Freude von Gott und auch von seinem Schmerz. Gott lässt der Jona spüren, wie es ist, wenn man an etwas hängt. Er soll durch das begreifen, wie Gottes Liebe ist. Der Jona hat ja nicht grundsätzlich ein Problem mit Gottes Liebe und seiner Barmherzigkeit. Er selber hat die Barmherzigkeit ja sehr gern genommen, denn im Fischbuch. Sein Problem ist, dass ihm die Liebe von Gott zu weit geht. Das Volk Israel soll das Einzige sein, das die Barmherzigkeit von Gott erlebt. Dass sich Gott jetzt über Ninive erbarmt, ist für Jona eine Bedrohung und es ist sehr, sehr ungerecht. Wenn Gott Ninive vernichtet hat, dann wäre Israel einfach so in 0, plötzlich ein riesiger Find los geworden. Und jetzt lässt Gott genau diese Finden am Leben. Und ich glaube, was noch bedrohlicher ist als die konkrete kriegerische Bedrohung der Assyrer ist, dass das Gottesbild von Jona in diesem Moment wie zerbricht. Er merkt, Gott ist nicht so, wie ich mir es zweckgelegt habe. Er reagiert anders, als ich es richtig finde. Und das macht ihn so, so wütig. Wut kommt selten alleine. Wut hat meistens einen Begleiter an der Hand. Ein anderes Gefühl oder ein unerfülltes Bedürfnis. Das sehen wir manchmal bei Kindern, weil sie so, Kinder können ja noch so in Reinform wütig werden. Ganz häufig, wenn man dann wieder den Zugang zum Kind hat, merkt man, da ist eigentlich etwas anderes dahinter gewesen. Manchmal nur Hunger, aber manchmal schon ganz viel Angst oder Trauer oder Hilflosigkeit. Wut kommt häufig mit einem Begleiter an Hang. Und ich glaube, das war beim Jona auch so gewesen. Und ich sehe nicht in sein Herz, aber ich glaube, anhand von seiner grossen Wut ist viel Enttäuschung, viel Schmerz. Wenn Gottes Bilder zerbrechen, dann ist das unglaublich schmerzhaft und plötzlich wahnsinnig existenziell. Der Jona erfährt, Gottes Liebe geht viel weiter, als es mir selber lieb ist. Der Jona hat etwas verwechselt. Seine Meinung und die Meinung von Gott. Er darf natürlich schon der Meinung sein, dass die Barmherzigkeit von Gott nur für Israel ist. Aber deswegen muss es noch lange nicht die Meinung von Gott sein. Der Jona ist in der Geschichte der Bibelauslegung häufig nicht gut weggekommen. Er ist der störrisch, der trötzelnd, Prophet, uneinsichtig und hartherzig, der es nicht begriffen hat. Manchmal hat er mir ein bisschen leid getan, wenn ich jetzt da so viel über Jona gelesen habe. Weil ich glaube, wir müssen aufpassen, weil wir manchmal genau in die gleichen Fallen hineinschalten, wo der Jona drin gefallen ist. Auch uns kann es passieren, dass wir unseren Willen als Gottes Willen verkaufen wollen. Die Geschichte von Jona mahnt mich daran, vorsichtig zu sein, drin zu sagen, das ist der Wille von Gott. Zumal Gott in meiner Erfahrung nicht selten toleranter, grosszügiger, grossherziger und entspannter ist, als ich selber bin. Nicht immer, aber manchmal ist er es. Die Geschichte von Jona ist eine Einladung, unsere Gottesbilder zu überdenken, zu überprüfen und im Gebet und anhand der Bibel wirklich zu schauen, was ist eigentlich meine Meinung, mein Wille und was ist der von Gott. Und wenn wir merken, dass das nicht deckungsgleich ist, dann kann das sehr schmerzhaft sein. Gottes Liebe ist unendlich weit. Viele Jahrhunderte nach dem Jona bringt es der Paulus an Brief an Timotheus so auf den Punkt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen. Nicht nur die Juden, nicht nur Christen, alle. Auch die, die mich ärgern, die, die ich mühsam finde und die, die ich eigentlich finde, es wäre besser, die wären vielleicht mal nicht dabei. So, alle. Gott scheint sich zu wünschen, dass er alle Menschen retten kann. Und bei all denen sind eben auch die 120'000 Menschen in Ninive drin. Hat der Jona das alles am Schluss verstanden? Hat die Seelsorge gewirkt und die pädagogische Lektion? Wir wissen es nicht. Das Buch Jona hört auf mit der Frage von Gott, wenn dir schon der Rizinusstrauch reut, den du nicht mal selber gemacht hast, wie viel mehr sollen wir denn die Geschöpfe freuen und noch alle Tiere? Wir wissen nicht, was der Jona geantwortet hat auf die Frage. Man kann fast meinen, das Kapitel 5 sei irgendwo verloren gegangen vom Jona-Buch. Aber es hört wirklich hier auf. Und ich glaube, das soll auch so sein. Weil kommt jetzt noch die Reaktion von Jona, dann wäre die Geschichte irgendwann in sich abgeschlossen und wir können das zutun, das Buch Jona. Aber so geht es eben nicht mit dieser Frage, die am Schluss steht. Die Geschichte von Jona ist nicht abgeschlossen, weil sie in unserem Leben eine Fortsetzung finden soll. Im Judentum wird jedes Jahr zu Yom Kippur das Buch Jona durchgelesen. Und mal sind Gläubige zu einem Rabbi gekommen und haben gefragt, warum jedes Jahr der Jona? Und der Rabbi hat leise gesagt, weil wir alle Jona sind. Die Fragen und Themen von Jona können ja unsere sein. Laufe ich auch vor etwas davon, wie der Jona vor Ninive? Brauche ich eigentlich dringend einen Fisch, der mich retten im kalten Wasser? Sollte ich umkehren, wie die Menschen von Ninive? Wo kann ich Gott danken für die Barmherzigkeit und das Erbarmen, das ich selber schon erlebt habe? Bin ich vielleicht auch hässig auf Gott, wie der Jona? Und wäre es gut, wenn ich meine Wut und alle die Gefühle, die mit dieser Wut an der Hand auch noch kommen, wenn ich die mal Gott offenlege? Wir dürfen das. Oder kätsche ich auch daran, dass Gott manchmal so gegen meinen Strich handelt? Und sollte ich vielleicht mein Gottesbild überprüfen? Letztlich darf jeder und jede selber sagen, ob und an welchem Strang von diesem Jona-Buch er oder sie weiterdenken will. Und jeder darf auch selber ein Fazit ziehen aus dieser Geschichte, die so offen bleibt. Und ich habe mir überlegt, was man dann abschliessend zu einem Buch sagen kann, das gar nicht zu Ende ist. Und ich habe etwas gefunden, das der englische Autor Adrian Plass geschrieben hat. Und diesen Wort kann ich eigentlich nicht mehr zufügen. Er schreibt, das Buch Jona lehrt uns, dass Gehorsam wesentlich ist. Dass Gott lieber vergibt, als bestraft. Dass er sich mit Einzelnen ebenso viel Mühe macht, wie mit ganzen Bevölkerungen. Und dass er sehr humorvoll und nett sein kann. Amen.